NDR Info. Echo des Tages.
Und das sind einige unserer Themen. Stunde der Wahrheit, Griechenlands drastischer Sparkurs. Dazu auch unser Kommentar. 2 Jahre Familienpflegezeit, die Pläne der Familienministerin Schröder. Verlässlich, verbindlich, vertraulich, die Post stellt Online-Brief vor. Gedenkfeier, vor einem Jahr stürzte das Kölner Stadtarchiv ein. Und der Klassiker, 100 Tage vor der WM in Südafrika, Deutschland gegen Argentinien in München. Im Studio Sabine Mörs. Schönen guten Abend. Harte Zeiten für die Griechen. Regierungschef Papandreou verordnet seinem Land eine Radikalkur. Auf einen Nenner gebracht heißt das Steuern rauf, Löhne runter. Die Einzelheiten zum heftigen Sparkurs hat Ulrich Pick.
Die Schritte sehen herbe Einschnitte vor allem im öffentlichen Dienst vor. Danach sollen die Gehälter der Staatsbediensteten um rund 10% und deren Weihnachtsgeld sowie das 14. Monatsgehalt um 30% gekürzt werden. Zudem werden generell alle Renten eingefroren und der Hauptmehrwertsteuersatz von 19% auf 21% angehoben. Darüber hinaus werden die indirekten Steuern bei Tabakwaren, Spirituosen und Benzin deutlich nach oben gesetzt. Die Sparmaßnahmen, über die Regierungschef Yorgos Papandreou auch Staatspräsident Karolos Papoulias informierte, sollen Griechenland helfen, einen möglichen Staatsbankrott abzuwenden. In einer knappen Stellungnahme sagte der Ministerpräsident: Die Entscheidungen mussten wir treffen, damit unser Land überlebt und sich befreit aus dem Strudel der Spekulationen. Während die 300.000 griechischen Beamten in einer ersten Reaktion für den 16. März zu einem landesweiten Streik aufriefen, wurden in Berlin die Schritte Athens begrüßt. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Papandreou am Freitag in Berlin treffen wird, sprach von einem richtigen Schritt. Zudem versicherte EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso, Griechenland werde von seinen europäischen Partnern nicht alleine gelassen. Papandreou seinerseits sprach davon, dass Athen erst einmal seine Pflicht getan habe. Jetzt schlage die Stunde der Europäischen Union. Sollte allerdings die erwartete Solidarität aus den Partnerländern nicht kommen, dann bleibe Griechenland keine andere Wahl, als sich dem Internationalen Währungsfonds zuzuwenden. Diese Spitze Richtung Brüssel dürfte vor allem als Zeichen zu werten sein, dass ein weiteres großes Sparpaket für Papandreou nicht mehr so leicht in der griechischen Bevölkerung durchzusetzen sein dürfte. Die Europäische Union verlangt von Athen, die Neuverschuldung von derzeit 12,7% des Bruttoinlandsproduktes bis Ende 2012 unter die erlaubte Marke von 3% zu drücken. Das Haushaltsloch Athens für das laufende Jahr wird von Brüssel auf annähernd 300 Milliarden Euro geschätzt. Zur Lösung der griechischen Krise laufen seit Tagen die Vermittlungen zwischen Vertretern der EU und Griechenlands auf Hochtouren. So war Montag sowohl der Brüsseler Wirtschafts- und Währungskommissar Olli Rehn in der griechischen Hauptstadt als auch der Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion des Europaparlaments Martin Schulz, der ausgesprochen gute Kontakte nach Athen haben soll. Am vergangenen Freitag war zudem überraschend der Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, an die Ägäis geflogen. Sein Gespräch mit dem griechischen Ministerpräsidenten wurde als eine Art Ouvertüre zu dessen Besuch am Freitag bei der Kanzlerin gesehen. Am Sonntag wird Papandreou dann nach Paris und am Dienstag nach Washington weiterreisen.
Griechenlands harter Sparkurs. Wie viel Hilfe brauchen die Griechen trotzdem noch? Der Kommentar aus Brüssel dazu von Wolfgang Landmesser.
In der klassischen griechischen Tragödie gab es den Deus ex machina. Wenn die Situation völlig verfahren war und die Menschen keinen Rat mehr wussten, schwebte ein Gott oder eine Göttin an einer Art Kran befestigt auf die Bühne und klärte den Konflikt. In der aktuellen griechischen Finanztragödie entsteht in diesen Tagen der Eindruck, so ähnlich könnte die europäische Kreditmaschine die Griechen aus der Krise bugsieren. Wenn die anderen Euro-Länder erst für die griechischen Schulden bürgen, hören auch die Spekulationen gegen das Land auf, lautet das Argument. Bezeichnungen wie Soforthilfe und Rettungsprogramm hören sich an, als könnte es genauso laufen. Aber so funktioniert es in der Realität eben nicht. Dem Land schon jetzt unter die Arme zu greifen, könnte langfristig noch kostspieliger werden. Denn klar ist, dass die Griechen ihre Situation aus eigener Kraft ändern müssen. Keiner in der EU kann es ihnen abnehmen, die Schulden abzubauen und die Staatsfinanzen zu ordnen. Das geht nicht ohne schmerzhafte Einschnitte bei den Gehältern der Beamten und im Sozialsystem. Das geht nicht ohne einen grundlegenden Sinneswandel bei vor allem reichen Steuerzahlern und den Finanzbehörden. Die einen dürfen große Teile ihres Einkommens nicht mehr einfach verschweigen, die anderen müssen Steuerstraftaten auch konsequent verfolgen. 50 Milliarden Euro neue Kredite muss Griechenland dieses Jahr voraussichtlich aufnehmen, vor allem weil alte Staatsanleihen fällig werden. Im Moment muss das Land dafür enorme Aufschläge zahlen, im Vergleich etwa zu Deutschland, das auf den Kapitalmärkten noch einen guten Leumund hat. Zwar belasten hohe Zinsen für Staatsanleihen den griechischen Haushalt zusätzlich, aber es liegt in erster Linie an Griechenland selbst, kreditwürdiger zu werden und die schmerzhaften Prämien für die Gläubiger zu senken. Erste Erfolge des Reformprogramms würden genau das bewirken und wären auch ein gutes Gift gegen Spekulanten. Dagegen würden zu frühe Finanzhilfen von Deutschland und anderen Euro-Ländern das falsche Signal senden. Die Griechen hätten weniger Druck, die überfälligen Reformen wirklich umzusetzen. Die griechische Regierung würde dem innenpolitischen Druck gegen das Sparprogramm wahrscheinlich nicht mehr standhalten. Der grundsätzliche Wandel würde auf der Strecke bleiben. Es wäre also falsch verstandene Solidarität, Griechenland jetzt finanziell zu stützen. Andererseits müssen die Euro-Länder für den Fall parat stehen, dass Griechenland der Geldhahn abgedreht wird. Dann müssen die anderen Länder die Griechen auffangen, am besten mit einem neuen Instrument, das auch für künftige Staatskrisen taugen würde. Damit die Europäer nicht mehr überrumpelt werden, wenn sie Spekulanten auf eines ihrer Mitglieder einschießen. Ein von mehreren Ökonomen vorgeschlagener europäischer Währungsfonds könnte ein solches Mittel sein. Aber auch der wäre kein Deus ex machina. Den gibt es nach wie vor nur in der griechischen Tragödie.
Ein Kommentar von Wolfgang Landmesser im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die EU ist also offenbar zufrieden mit den griechischen Sparplänen, die ja kurzfristig greifen müssen. Mit Europa 2020, eine Art 10-Jahres-Plan, soll die Europäische Union eher mittelfristig aus der Wirtschaftskrise gebracht werden. Kommissionspräsident Barroso.
Europa 2020 beschreibt, was wir tun müssen, um unsere Wirtschaft wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Schon vor der Krise sind wir zurückgefallen. So wie bisher können wir nicht weitermachen. Ob die Reformagenda greift, das soll an einigen wenigen Kernzielen gemessen werden. Eines davon betrifft die Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Die sollen auf 3% des Bruttoinlandsprodukts gesteigert werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Bildung. Der Anteil der jungen Menschen mit Hochschulausbildung soll künftig 40% erreichen. Oder die Beschäftigungsquote. 2020 sollen 3 von 4 Europäern im arbeitsfähigen Alter tatsächlich einen Job ausüben. Das soll auch helfen, 20 Millionen Menschen aus der Armut zu befreien. Europa 2020 löst die weitgehend folgenlose Lissabon-Strategie aus dem Jahre 2000 ab. Aus deren Scheitern hat Barroso die Lehre gezogen, weniger ist mehr. Und noch etwas anderes soll diesmal besser gemacht werden. Ständig wird überprüft, wie weit die einzelnen Staaten bei der Erfüllung der Ziele gekommen sind. Und wenn ein Land bei den Reformen nicht so richtig mitzieht, wird es verwarnt. Der Kommissionspräsident ging allerdings nicht so weit, Sanktionen gegen Nachzügler zu fordern. Bisher ging jedes EU-Land in der Wirtschaftspolitik mehr oder weniger seine eigenen Wege. Aber die Finanzkrise und die Schuldenkrise hätten nun ein Umdenken bewirkt.
The difference this time is that the European Union appears ready for stronger economic coordination and stronger economic governance.
Der Unterschied diesmal ist, dass die EU bereit scheint für eine engere ökonomische Koordinierung und eine Wirtschaftsregierung. Wirtschaftsregierung, darauf drängen zum Beispiel die Franzosen schon lange. Bundeskanzlerin Merkel hat den deutschen Widerstand dagegen kürzlich aufgegeben. Allerdings unter einer Bedingung. Es darf keine Vermischung mit dem Stabilitätspakt zur Schuldenbegrenzung geben. Das hat Barroso zugesagt. Wie genau eine solche Wirtschaftsregierung aussehen könnte und was sie zu entscheiden hat, da blieb der Kommissionspräsident aber heute noch im Wagen. Die neue Wachstumsstrategie braucht jetzt das grüne Licht durch die Regierungschefs der EU. Das soll auf dem nächsten Gipfel Ende des Monats geschehen. Schon im Juni sollen dann die einzelnen EU-Staaten nationale Umsetzungspläne vorlegen.
Aus Brüssel war das Martin Bohne. Angehörige pflegen, ohne sich Sorgen zu machen. Das ist der Plan von Familienministerin Christina Schröder. Dazu sollen die Arbeitnehmer 2 Jahre lang auf eine halbe Stelle gehen können und trotzdem 3/4 des Gehalts bekommen und das dann später ausgleichen. Peter Mücke über eine Idee und die Reaktionen darauf.
Die neue Familienministerin Christina Schröder scheint ihr erstes großes Thema gefunden zu haben. Es hat ein bisschen gedauert. Kein Wunder, der Schatten ihrer Vorgängerin Ursula von der Leyen ist groß. Ihre Nachfolgerin will sich jetzt um die Pflegezeit kümmern.
Das Bedürfnis, Pflege und Beruf miteinander vereinbaren zu können, wird immer größer, weil immer mehr Menschen, die in die Situation kommen, dass sie Angehörige pflegen wollen, gleichzeitig auch berufstätig sind.
Innerhalb von 12 Jahren ist die Anzahl von 40% auf 54% gestiegen und damit auch der Handlungsbedarf. Denn nur wenige nehmen die Möglichkeit in Anspruch, für die häusliche Pflege ein halbes Jahr aus dem Job auszusteigen.
Ich glaube, dass diese Zeit erstens zu kurz ist und zweitens ist auch ein völliges Aussetzen aus dem Beruf bringt dann oft große Nachteile mit sich.
Deshalb schlägt Schröder jetzt ein Teilzeitmodell vor. 2 Jahre lang kann man die Arbeitszeit auf bis zu 50% reduzieren, bekommt aber 3/4 des Gehalts weitergezahlt. Nach der Rückkehr in den Job gibt es weiter nur 75%, bis der Lohnvorschuss wieder ausgeglichen ist.
Aus Sicht der Unternehmen, aus Sicht des Staates ist dies aufkommensneutral, aber es baut eine Brücke für die Betroffenen in dieser Familienpflegezeit.
Etwas zurückhaltender sieht das der Koalitionspartner. Die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Miriam Gruß sagte, die Regelung dürfe auf keinen Fall zulasten der kleinen und mittleren Unternehmen gehen und schließt sich damit der Kritik von Arbeitgeberpräsident Hund an.
Zunächst ist es kostenneutral, aber was passiert beispielsweise, wenn der Arbeitnehmer nach der Pflegezeit sagt, er kann jetzt diese Zeit nicht mehr zurückleisten, dann bleibt natürlich der Arbeitgeber auf der Vorfinanzierung sitzen und hat keinen Ausgleich dessen. Und da muss natürlich eine Lösung gefunden werden.
Nach der sucht man bereits beim Familienministerium. Ein Gutachten soll nun die Frage klären, ob dann eine Versicherung einspringen kann. Die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Elke Ferner sieht ein ganz anderes Problem.
Wer kann es sich leisten, auf 25% seines Einkommens zu verzichten? Und wir wissen ja auch, dass Teilzeitbeschäftigung nicht unbedingt karriereförderlich ist. Inwieweit kann man dann auch Regelungen einziehen, die dann nicht wieder zum Bumerang, insbesondere gegen die Frauen, werden?
Solche Bedenken hegen auch die Linken. Angehörige müssten die Chance haben, ihre Berufstätigkeit gänzlich ruhen zu lassen. Grünen-Fraktionschefin Künast kritisiert vor allem die zeitliche Begrenzung der geplanten Pflegezeit.
Frau Schröder schlägt hier ein Modell von 2 Jahren Pflege vor. Der Durchschnittsfall der Pflegedauer ist aber 8 bis 9 Jahre. Also was sollen wir damit?
Die Deutsche Hospizstiftung begrüßt dagegen den Vorstoß, wie auch der Paritätische Wohlfahrtsverband. Allerdings mahnt der, pflegende Angehörige dürften nicht schlechter gestellt werden als Erziehende in der Elternzeit.
Peter Mücke über die Pläne der Bundesfamilienministerin Christina Schröder. Lange schon boomt die Solarbranche, auch dank großzügiger Subventionen. Doch damit könnte ab dem Sommer Schluss sein. Denn dann gibt's deutlich weniger Geld für Solarstrom vom Staat. Aber an diesen Plänen der Bundesregierung gibt es auch viel Kritik. Aus Berlin, Bettina Altenkamp.
Kaum hat das Kabinett dem mühsam ausverhandelten schwarz-gelben Kompromiss über die Kürzung der Solarförderung zugestimmt, meldet der bayerische Ministerpräsident Seehofer auch schon Änderungswünsche an. Klar, prinzipiell sei es schon richtig, die Förderung langsam zu verringern, aber nicht so. Bis zu 16% weniger, das sei zu viel, denn schließlich sei davon auch das Handwerk betroffen, wobei der CSU-Chef da besonders das bayerische Handwerk im Blick hat.
Wir sind deshalb so interessiert als Bayern, weil wir führende Hersteller und sogar zum Teil Weltmarktführer haben in Bayern auf dem Bereich der Sonnenkollektoren. Und ich möchte nicht, dass wir durch falsche politische Entscheidungen die Forschung auf diesem Feld und auch die Produktion den Chinesen überlassen. Ich möchte, dass wir als Deutsche und Bayern hier mit dabei sind.
Und deswegen will der bayerische Ministerpräsident nachverhandeln. Bundesumweltminister Röttgen bleibt da ziemlich gelassen. Denn schließlich, so Röttgen, seien alle 3 Koalitionsparteien am Kompromiss beteiligt gewesen.
Also die CSU war hier an führender Stelle in Berlin eingebunden. Und ich glaube, die Diskussion muss dann in der CSU intern geführt werden. Die CSU-Kollegen hier in Berlin tragen dies mit und haben es verantwortlich und führend mit ausgehandelt.
Natürlich, auch für den Bundesumweltminister kann es an der ein oder anderen Stelle noch Veränderungen geben, aber dann doch eher im Detail und nicht im Großen und Ganzen. Denn nach seiner Meinung ist der jetzt vorgelegte Entwurf ausgewogen, differenziert und für Verbraucher und Solarbranche verlässlich. Er, Röttgen, glaube an die Zukunft der Solarenergie und daran, dass der Strom aus der Sonne im künftigen Energiemix eine große Rolle spielen wird. Nur die Marktpreise für Solaranlagen sind um bis zu 40% gesunken. Die Fördersumme ist jedoch gleich geblieben. Das ist aus Sicht Röttgens ein Fehlanreiz, läuft unter dem Begriff Überförderung. Und deswegen gelte nun für die Solarbranche:
Wir können sie nicht dauerhaft subventionieren. Das ist nicht akzeptabel. Dann sind sie auch keine Perspektive. Aber ich bin davon überzeugt, dass sie mit immer weniger Hilfe des Staates immer marktfähiger werden und damit die saubere und am Ende auch kostengünstige Variante der Energieversorgung bilden.
Zumal ja neben den Kürzungen für Großanlagen auch Erhöhungen vorgesehen sind. Wer sich zum Beispiel eine Anlage aufs eigene Hausdach setzt und den Solarstrom zum Eigenverbrauch produziert, also nicht ins Netz einspeist, der bekommt künftig mehr, statt 3,5 8 Cent pro Kilowattstunde.
Bettina Altenkamp aus Berlin über den Solarkompromiss. Hier ist das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Kaufen oder nicht kaufen, das ist hier die Frage, wenn es um Steuersünder-CDs geht. Eine einheitliche Linie gibt es in Deutschland bisher nicht. Baden-Württemberg zum Beispiel will die dort angebotene CD nicht kaufen. Der Bund will die Daten aber haben. Auch im Bundestag ging es heute um dieses Thema. Aus Berlin, Michael Weidemann.
Das Bundesfinanzministerium zieht die Reißleine. Nach der allgemeinen Verwirrung um die unterschiedlichen Entscheidungen schwarz-gelber Landesregierungen zum Ankauf der angebotenen Steuerdaten-CDs hat sich das Haus Wolfgang Schäubles heute Nachmittag entschieden, auch den in Baden-Württemberg aufgetauchten Datenträger zu erwerben. Bei der Debatte im Bundestag konnte das den Zorn der Opposition aber nicht beruhigen. Von einem Staatsversagen sprach SPD-Fraktionsvize Joachim Poss.
Das ist auch ein zusätzlicher Beleg für den Vorwurf der Klientelpolitik. Durch ihr Verhalten können die Steuerhinterzieher in Deutschland wieder Hoffnung schöpfen, davon zu kommen.
Niemand solle sich über die illegalen Wege bei der Beschaffung der Steuerdaten aufregen, argumentierte Barbara Höll von der Linksfraktion.
Wenn der Staat auf Machenschaften zurückgreifen muss, wenn wir darauf angewiesen sind, dass uns Diebesgut angeboten wird, um einen gerechten Steuervollzug zu realisieren, so sage ich Ihnen, es ist inzwischen die einzige Möglichkeit, überhaupt gerechten Steuervollzug durchzusetzen.
Um eine Prüfung in jedem Einzelfall kämen die Finanzverwaltungen und die ihnen übergeordneten Landesregierungen dennoch nicht herum, hielt der Finanzausschussvorsitzende Volker Wissing von der FDP dagegen.
Nicht alles, was gleich erscheint, ist auch gleich. Und ich finde es gut, dass der Staat sich ein angemessenes Mindestmaß an Differenzierung erlaubt.
Der grünen Finanzexperte Gerhard Schick sieht höchst unterschiedliche moralische und rechtliche Wertvorstellungen in der Regierungskoalition am Werk. In anderen derzeit heiß diskutierten Fragen würden Union und FDP nicht annähernd so strenge Maßstäbe anlegen.
Wenn man nämlich beim Thema SWIFT, beim Thema Kronzeugenregelung, bei Vorratsdatenspeicherung ganz locker drüber hinweggeht und dann plötzlich, wenn es um den weißen Kragen bei der Kriminalität geht, da kommen plötzlich manchen die Rechtsstaatsbedenken.
Die Koalition müsse endlich aktiv etwas gegen die Steuerflucht unternehmen, forderte der Grünen-Politiker.
Bundestagsdebatte zu Steuerdaten-CDs. Michael Weidemann war das aus Berlin. Die Post bringt den Brief ins Internet. So wirbt das Unternehmen auf der CeBIT in Hannover. Heute hat die Post die Pläne für diese neue Online-Dienstleistung in Hannover vorgestellt. Ulrich Zissler sagt, wie es funktioniert.
Geht es nach der Post, kann man sich den Weg zum Postamt in Zukunft sparen. Denn die Briefe sollen vom Sommer an auch vom PC zu Hause abgeschickt werden können. Voraussetzung dafür sei allerdings eine einmalige Registrierung, wie der für das Briefgeschäft zuständige Postvorstand Jürgen Gerdes erklärt.
Das heißt, Sie müssen also zur Postfiliale gehen und müssen dort, wie das auch bei Bank- und Versicherungsregistrierungsprozessen halt der Fall ist, müssen Sie halt sagen, ich bin's, ich möchte mich für das Verfahren halt registrieren. Dann bekommen Sie halt entsprechende Kennung, können dann zu Hause ins Internet gehen und können von da ab halt den Service dann entsprechend nutzen.
Die Post unterscheidet bei ihrem Angebot zwei Varianten. Zum einen den sogenannten Hybridbrief. Er wird zwar digital abgeschickt, von der Post dann aber ausgedruckt und vom Briefträger in herkömmlicher Form zugestellt. Bei der zweiten Variante erfolgt auch die Zustellung digital, also direkt auf den Computer des Empfängers. Der muss sich dann auch eindeutig identifizieren. Dieser Brief kann natürlich auch verschlüsselt versendet werden, sodass außer dem Absender und dem Empfänger niemand anderes vom Inhalt des Schreibens erfahren kann. Überall dort, wo es um Vertraulichkeit geht, sieht die Post denn auch die Marktchancen ihres neuen Angebots. So will etwa der ADAC den Online-Brief sofort vom Start an für seine Kunden nutzen. Der Geschäftsführer des Automobilclubs, Karl Obermeier, nennt Beispiele für dessen Einsatzmöglichkeiten.
Sie wollen Ihre Bankdaten ändern. Sie wollen eine Kreditkarte von uns ausgestellt bekommen. Sie haben einen Schadensfall mit einer Versicherung. Alles Dinge, die vielleicht sensibel sein können, wo Vertraulichkeit auf jeden Fall von Vorteil ist. Und da muss der ADAC diesem Trend entsprechend auch ganz einfach mitmachen.
Zum Preis der neuen Dienstleistung und zu ihren Gewinnerwartungen wollte die Post heute noch nichts sagen.
Die Post stellt ihren Internetbrief auf der CeBIT vor, Ulrich Zissler informierte. Heute vor einem Jahr um die Mittagszeit geschieht das Unfassbare. Das Kölner Stadtarchiv stürzt ein. Zwei Menschen sterben und ein Teil der Stadtgeschichte wird total zerstört. Auch heute ist die Ursache noch immer nicht einwandfrei geklärt. Frank Überall über einen Tag des Gedenkens.
Es war eine stille Veranstaltung mit klassischer Musik und einer traurigen Stimmung. Immer wieder hörte man auch von großer Verärgerung über die schleppende Aufklärung des Unglücks. Kölns Oberbürgermeister Jürgen Rothers wurde in seiner Rede überraschend deutlich, als er auf den Pfusch am Bau der Kölner U-Bahn zu sprechen kam, der inzwischen umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ausgelöst hat.
Fast täglich erfahren wir neue Nachrichten über Unregelmäßigkeiten, ja, kriminelle Machenschaften bei den Baumaßnahmen vor 4 oder 5 Jahren. Wer von uns hätte sich vorstellen können, dass international handelnde Baufirmen in solch großem Umfang täuschen, manipulieren und betrügen, und dies bei Bauvorhaben, bei denen wir wie beim Bau unserer U-Bahn höchste Sicherheitsstandards verlangen.
Die U-Bahn-Baustelle am historischen Archiv der Stadt Köln gilt als wahrscheinlicher Auslöser des Einsturzes, bei dem 2 Menschen getötet wurden. Der Ruf der Stadt Köln sei weit über die Stadt hinaus im Misskredit geraten, sagte Kölns Oberbürgermeister Jürgen Rothers. Er forderte in seiner Rede den Rücktritt des technischen Vorstandes der Kölner Verkehrsbetriebe Walter Reinhardts. Der habe vor mehr als einem Jahr nicht richtig auf einen Grundwassereinbruch an der Baustelle Severinstraße reagiert, wo später das historische Archiv eingestürzt ist. Dadurch sei auch eine Schule vom Einsturz bedroht gewesen.
Es geschah nichts, obwohl Hunderte von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrer in potenzieller Gefahr waren. Wer in dieser Situation zur Tagesordnung übergeht, hat mein Vertrauen verloren.
Unverständnis gab es auch bei den Anwohnern über die Informationspolitik der Kölner Verkehrsbetriebe. Direkt nach dem Unglück sei jeder Zusammenhang mit den Bauarbeiten an der U-Bahn erst einmal verschleiert worden.
Ich hatte halt den Eindruck, dass zum Beispiel die KVB wirklich bewusst gelogen hat. Gab es ja diese eine Geschichte bei der Bürgerversammlung, wo sie uns sagen wollten, dass quasi da nicht gebaut worden wäre zu dem Zeitpunkt. Und ich meine, wir haben da vor 2 Monaten hatten wir einen Bagger da vor der Tür stehen, der morgens um 7 angefangen hat zu baggern.
Insgesamt sei das Krisenmanagement damals ziemlich chaotisch gewesen, meinten mehrere Besucher der Gedenkveranstaltung. Nur wenige hätten damals aufrichtig Auskunft gegeben.
Am liebsten hätte ich mich irgendwie an den Feuerwehrchef persönlich drangehängt. Der hat das super erklärt. Das war aber der einzige, fand ich damals, der sowohl Tacheles geredet hat, auch teilweise sehr schmerzhafte Fakten vermitteln musste.
Für den Abend des Einsturzjahrestages wurde von der Bürgerinitiative Köln kann auch anders ein Demonstrationszug durch die Kölner Innenstadt vorbereitet. Unter dem Motto Zug der Fassungslosigkeit wollten die Initiatoren darauf hinweisen, dass ein Jahr nach dem Unglück noch niemand die politische Verantwortung dafür übernommen hat.
Hamburg hat seinen Schulfrieden gefunden, zumindest über die Parteigrenzen hinweg. Die Hamburger Bürgerschaft hat heute einstimmig den Kompromiss zur Schulreform beschlossen.
So viel Einigkeit hat es in der hamburgischen Bürgerschaft wohl selten gegeben. Bürgermeister Ole von Beust warb vehement für die geplante 6-jährige Grundschule, die ab diesem Jahr stufenweise eingeführt werden soll.
Diese Gesellschaft strebt in ihren Rändern auseinander. Und ich denke, die große Aufgabe der Politik wird sein, dieses zu verhindern und die Integration der Gesellschaft von ganz unten in Anführungsstrichen bis ganz oben mit einem Zwang zur Verantwortung, zur Hoffnung, zum gemeinsamen Handeln hinzukriegen. Und diese Integration, meine Damen und Herren, muss beginnen bei den jungen Menschen, weil es sonst nachher zu spät sein wird. Und darum ist längeres gemeinsames Lernen vernünftig.
Persönlich und mit ganzer Kraft wolle er sich deshalb für die Reform einsetzen, sagte Ole von Beust. An die Gegner der Schulreform, die Volksinitiative Wir wollen lernen, appellierte er, fair zu bleiben. Das sei derzeit nicht immer der Fall. Und Ole von Beust berichtete von einem Gespräch mit dem Chef einer großen Drogeriemarktkette.
Wenn du deine Unterstützung zur Schulreform nicht aufgibst, werden wir deine Läden boykottieren. So geht man in dieser Stadt nicht mit verschiedenen Meinungen um, meine Damen und Herren. Das ist nicht hamburgisch.
Der GAL-Fraktionsvorsitzende Jens Kerstan unterstrich, dass das neue Schulgesetz an vielen Punkten nachgebessert wurde. Und in Richtung der Volksinitiative bemerkte er:
Die Gründe, aus denen Sie damals gestartet sind, diesen Schulentwurf abzulehnen, die haben sich in der Zwischenzeit erledigt. Unser Arm bleibt ausgestreckt. Ergreifen Sie diese Chance für einen Schulfrieden, der einmalig ist, um unser Schulsystem besser, gerechter und leistungsfähiger zu machen. Diese Chance darf nicht verstreichen, meine Damen und Herren.
Die SPD hob die neuen Verbesserungen am Schulgesetz hervor. Fraktionschef Michael Neumann:
Die Abschaffung des Elternwahlrechts ist jetzt vom Tisch und das ist auch gut so.
Eltern können nach der 6. Klasse ihre Kinder auch ohne Empfehlung aufs Gymnasium schicken. Über den Verbleib an der Schule entscheidet dann ein Jahr später die Zeugniskonferenz. Weitere Neuerungen: der Rechtsanspruch von Eltern auf maximal 23 Kinder in den Primarschulen und die Abschaffung des Büchergeldes. Kritik gab es heute nur von der Linken. Sie ist gegen ein Probejahr auf dem Gymnasium, trägt das neue Schulgesetz aber mit. Denn eines wollen alle Fraktionen: den Volksentscheid gewinnen.
Katrin Erdmann über den Hamburger Schulkompromiss. Julia Timoschenko, einst Ikone der Orangenen Revolution, Präsidentin der Ukraine, ist sie nicht geworden. Heute wurde sie auch als Ministerpräsidentin abgewählt. Die Mehrheit des Parlaments, darunter auch eigene Anhänger, stimmten für einen Misstrauensantrag. Aus Moskau, Heide Rasche.
Das Abstimmungsergebnis kam nicht überraschend, nachdem bereits gestern Parlamentssprecher Litwin das Ende der Regierungskoalition verkündet hatte. Die Partei der Regionen von Präsident Janukowitsch hat nun 30 Tage Zeit, eine neue Regierungskoalition zu bilden. Sonst kann der Präsident laut Verfassung das Parlament auflösen und Neuwahlen ansetzen. Auf die neue Regierung kommen schwere Aufgaben zu. Sie muss die Ukraine aus der schwersten Krise seit dem Zerfall der Sowjetunion führen. Nikolai Arsarow, einer der möglichen Kandidaten für die Nachfolge von Timoschenko, rechnete in seiner Rede noch einmal mit der Politik der alten Regierung ab. Während dieser abenteuerlichen Politik geriet der Staat in die tiefste sozialwirtschaftliche Krise, die die Ukraine seit den vergangenen 20 Jahren erlebt hat. Betroffen sind alle Lebensbereiche: Wirtschaft, Finanzen, die sozialen und die politischen Bereiche. Die Führungssysteme sind zerstört, die Staatskasse ist leer. Mit dem Misstrauensvotum endet vorläufig die Ära der Kräfte der Orangenen Revolution, die 2004 für einen demokratischen Wandel in der Ukraine gestanden hatte. Bei der Präsidentschaftswahl vor einem Monat war Präsident Juschtschenko wegen gebrochener Reformversprechen abgewählt worden. Regierungschefin Timoschenko unterlag bei der Stichwahl dann Viktor Janukowitsch. Auch wenn internationale Beobachter die Wahlen als frei und transparent bezeichneten, warf Timoschenko ihrem Rivalen Wahlbetrug vor. Ihre Klage vor dem obersten Verwaltungsgericht in Kiew zog sie allerdings wieder zurück mit dem Hinweis, die Richter seien ohnehin nicht objektiv.
Ein Beitrag von Heide Rasche. 250.000 Euro pro Spieler für den WM-Titel. Diese Prämien haben Ballack und Co. jetzt ausgehandelt. Viel Geld, aber tatsächlich eine Nullrunde gegenüber der EM 2008, also kein Inflationsausgleich. Mal sehen, ob das die deutsche Mannschaft heute Abend im Spiel gegen Argentinien beflügelt. Es ist zwar nur ein Testspiel, aber wer verliert schon gern knapp 100 Tage vor der WM?
Ich habe das Gefühl, dass wir schon auch insgesamt spektakuläres Spiel sehen.
Denn die Argentinier, die sind ja auch, naja, wie soll man sagen, sehr clever. Das hat Kapitän Michael Ballack wohl gemeint.
Sie sind ja abgewichstheit, wie man das so im Fußballer-Jargon sagt. Und das macht sie so gefährlich, aber auch interessant.
Interessant, auch wenn es heute mit Sicherheit nicht im Elfmeterschießen endet, wie bei der WM 2006.
Esteban Campiasso gegen Jens Lehmann. Campiasso mit links. Lehmann hält! Wir sind im Halbfinale!
Gegen Argentinien muss man alles geben. Das sagt auch der Fußballkaiser Franz Beckenbauer. Und der ist ja 1990 immerhin Weltmeister geworden durch einen Sieg gegen die Gauchos.
Das sind also Klassiker, gell, wo du dich auch von Haus aus mehr anstrengst. Deswegen hoffe ich, dass es wirklich ein schönes Spiel wird, dass wir einige Tore sehen.
Besonders schön wäre es für Thomas Müller, wenn er gegen Messi und Co. ran dürfte, zum ersten Mal im deutschen Trikot.
Wäre natürlich ein klasse Debüt gegen Argentinien zu Hause hier in München, aber schauen wir mal.
Auch die anderen Spieler wollen zeigen, was sie drauf haben. Der letzte Test vor der Nominierung des WM-Kaders. Er könnte schließlich entscheidend sein. Achtung, Jogi Löw will Leistung sehen.
Natürlich ist man auch als Trainer bereit, auch in so einem Spiel mal das ein oder andere Experiment einzugehen und eben auch nochmal zu sehen, welche Spieler sind denn in der Lage, Richtung WM da auch nochmal Akzente zu setzen und wer kann es schaffen. Da bin ich immer bereit, auch ein Risiko zu gehen.
Risiko gehen, eine Lieblingsbeschäftigung auch von Diego Armando Maradona. Fürs Spiel heute, da hat er sich auch schon ein Ziel überlegt. Er will endlich mal positiv auffallen.
Ich will etwas Neues. Es soll sich nicht die Hand Gottes von Maradona wiederholen. Ich will, dass Argentinien an neue Helden glaubt.
Der Klassiker Deutschland-Argentinien. Anstoß ist heute um 20.45 Uhr. Das war aus München Julia Büchler. Und das war auch das Echo des Tages. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf ndrinfo.de und auf wdr.5.de. Im Studio war Sabine Mörs. Ihnen noch einen schönen Abend.